heute nicht schaden, aber naja, gut. Muss ich da hinhängen, ne? Und das muss ich mir irgendwann klippen.
Nicht allzu weit weg.
Geht das so? Gut. Gut. Dann fangen wir heute also an. Das Thema unserer Vorlesung heute ist Krieg und Frieden Teil 1. Darüber sprechen wir heute und Sie kennen das ja schon. Wir fangen wieder mit einer Episode an. Die Episode ist das Restaurant am Ende des Universums und das ist eine der außergewöhnlichsten Unternehmungen in der gesamten Geschichte des Gaststättengewerbes. Es steht auf den zertrümmerten Überresten eines möglicherweise zerstörten Planeten, der in eine riesige Zeitblase eingeschlossen ist und in die zukünftige Zeit genau an dem Moment projiziert wird, an dem das Universum endet. Für die, die nicht wissen, um was es geht, sie können dort ganz toll essen und bei Showeinlagen immer wieder Geburt und Ende der Galaxis beobachten. Und so ähnlich ist das eben auch mit unseren Urzivilisationen in der IB. Wie Sie in den nächsten Vorlesungen immer wieder bemerken werden, können Sie deren Tod und Auferstehung auch immer wieder miterleben. Und damit kommen wir direkt zur heutigen Vorlesung Krieg und Frieden. In der letzten Vorlesung haben wir in aller Kürze eine Reise durch die IB-Galaxis unternommen. Das heißt, wir haben den Hyper-Unwahrscheinlichkeits-Drive genutzt, der uns gleichzeitig durch alle Punkte der Galaxis schleust. Dabei kann man aber immer nur sehr wenig zu sehen bekommen und es besteht auch immer die Gefahr, dass man als Wal- oder Petunientopf auf Magrathea endet. Und darum schalten wir jetzt einen Gang zurück und beginnen unsere Studienreise am Beginn der disziplinären Geschichte der IB. Und das heißt für uns eben in der Zeit der Weltkriege ab Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist heute also unser Thema. In dieser Zeit bilden sich die Urzivilisation, das heißt die großen Theorieschulen der IB heraus, die grimmigen Realisten, die optimistischen Liberalen oder Idealisten und unsere eher empörten Marxisten. Und wie Sie eben bereits wissen, war die Geburt dieser Zivilisation von der ersten Frage aller bedeutenderen galaktischen Zivilisationen geprägt. Nämlich, wie überleben wir? Und das hieß für die internationalen Beziehungen, wie können Kriege in einem grundsätzlich anarchischen Staatensystem verhindert werden? Da war doch was. Anarchisch. Was hieß das? Was ist die Bedeutung von Anarchie? Ja. Dankeschön. Ganz genau. Haben es auch alle mitbekommen? Nein. Die Abwesenheit, sagt er, eines Souveräns, der Regeln aufstellt. Wir könnten auch sagen, es gibt über den Staaten keine übergeordnete Autorität mehr, die Konflikte zwischen ihnen beilegen könnte. Das ist unser anarchisches Staatensystem. Die Frage, wie können jetzt Kriege in einem solchen System verhindert werden, die wurde immer offensiver diskutiert, je näher der Erste Weltkrieg rückte. Und da haben wir eben drei grundsätzliche Positionen und damit auch Urzivilisationen, die sich in dieser Zeit herausbilden. Und heute wollen wir hauptsächlich über die Realisten sprechen, da sie eben nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch über lange Zeit die dominierende Zivilisation sein sollten, deren Antworten auf die Frage nach Krieg und Frieden auch offen von Politikern übernommen wurden. Wenn wir die jetzt aber besser kennenlernen wollen, müssen wir zunächst verstehen, wogegen sie sich eigentlich gerichtet haben. Das heißt, wogegen haben sie sich eigentlich herausgebildet? Und das heißt, wir benötigen einen Blick auf die frühen Liberalen, die von den Realisten eben gerne als Idealisten oder gleich als Utopisten verunglimpft wurden. So. Und darüber werden wir heute sprechen, also diese Idealisten, Angel und der Völkerbund. Danach sprechen wir über die frühen Realisten, die davon ausgehen, dass Krieg in der Natur des Menschen liege, die Weltkriege und wie sie ihn sozusagen beeinflusst haben und den Kalten Krieg, Wahrnehmung oder Fakten. Wir kommen dann auch noch zu den Neueren, den Neorealisten, die sagen, Krieg liegt in der Natur des Systems. Das ist vor allem die Zeit des Kalten Krieges, Sicherheitsdilemma oder Tragödie. Und wenn wir das alles geschafft haben, kommen wir zu unseren ersten Daumenübungen. Das heißt, heute schauen wir mal, wie man per Anhalter eigentlich durch die IB-Galaxis guckt. Das werden Sie dann in der letzten halben Stunde sehen, beziehungsweise selber mal machen können. So. Kommen wir aber zu diesen Idealisten. Liberale sahen den Krieg vor allem als Haltung ignoranter Staatsmänner, die glaubten, über Kriege ihren Machtanspruch und ökonomischen Reichtum als Basis dieses Machtanspruchs ausweiten zu können. Dabei übersahen sie, dass Kriege sie eben genauso viel kosten wie ihre jeweiligen Gegner. Und das eindrücklichste Plädoyer in diese Richtung, das stammt schon vor dem Ersten Weltkrieg, nämlich 1912, von Norman Angell. Das war ein britischer Journalist. Der sprach von der großen Täuschung, The Great Illusion, das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Und diese große Täuschung, der unterliegen eben die Staatsmänner und in der Folge auch ihre Bevölkerung. Nach Angel waren Kriege im Zeitalter der Industrialisierung und des weltweiten Handels keine Option mehr, um den eigenen Wohlstand zu steigern, denn die wirtschaftliche Verflechtung, Sie erinnern sich, Interdependenz der europäischen Staaten hat zur Folge, dass nur der Handel miteinander wohlfahrtssteigend wirkt, während Kriege gerade diesen ja am empfindlichsten treffen. Sie unterbrechen den Handel und damit entstehen für alle Kosten. Realisten werden ihn später beschuldigen, damit der Illusion des Krieges das Wort geredet zu haben. Darum auch der Vorwurf des Idealismus oder der Utopie. Allerdings ging es Norman Angell überhaupt nicht darum, den Krieg selbst als Illusion zu brandmarken, sondern es ging ihm darum, die Bevölkerung in Europa wachzurütteln von der Illusion, dass damit Wohlstand gemehrt werden könnte. Er befürchtete ja gerade, dass ein großer Krieg kommen würde und er versuchte jetzt gegen so eine allgemeine Haltung anzuschreiben. Und diese allgemeine Haltung war seiner Meinung nach, dass eben aus den Erfahrungen mit dem Imperialismus die Lehre war, dass Reichtum und Wohlfahrt einer Nation eine Funktion ihrer politischen Macht seien und diese Macht sich wiederum nur durch die Eroberung fremder Territorien erhöhen ließe. Anlass für sein Buch The Great Illusion war dann auch der Flottenrüstungswettlauf, den sich Großbritannien und Deutschland lieferten zu dieser Zeit. Sie wissen natürlich, Großbritannien lange Zeit die dominante Seemacht, hat die Meere beherrscht. In Deutschland, der deutsche Kaiser, hatte ein großes Flottenprogramm aufgelegt. Und auf beiden Seiten sozusagen vermehrten sich immer mehr die Befürchtungen, dass sozusagen der jeweils andere aggressiv wäre und einen Krieg vorbereiten würde. Das war sozusagen der Hintergrund und er versuchte zu sagen, alles Blödsinn. Deutschland und Großbritannien sind schon so eng miteinander verflochten, dass sich für sie ein Krieg nicht lohnen wird. Angells Buch konnte bekanntlich den Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht verhindern. Die Bevölkerung ging ja geradezu mit Begeisterung hinein. Und er hat mit Sicherheit auch die Ausmaße des Krieges unterschätzt. Angell ging nämlich davon aus, dass wenn der Krieg kommt, dann würde es ein begrenzter Krieg sein zwischen Deutschland und Großbritannien. Eine Idee, die er hatte, war zum Beispiel, dass die anderen Staaten oder europäische Bankenhäuser diesen, also Großbritannien und Deutschland, überhaupt kein Geld leihen würden. Und damit hätten die keine Möglichkeit, diesen Krieg auszuweiten. Das sollte sich als Fehler herausstellen. Sie hatten diese Möglichkeit. Dennoch wurde aber die Position, die Angell vertrat, noch gar nicht geschwächt und der Idealismus auch nicht. In der Zwischenkriegsphase kommen eben immer mehr Idealisten oder Liberale, was sie eben eigentlich sind, hervor und dominieren auch so ein bisschen die politische Debatte. Und sie formulieren jetzt auch immer weitreichendere Pläne für eine Friedenskonzeption, wie Kriege verhindert werden können. Und die richten sich in erster Linie auf internationale Organisationen. Die sollen den erneuten Ausbruch kriegerischer Auseinandersetzungen verhindern und die gemeinsamen Interessen aller Staaten befördern. Bei Angell war das jetzt weniger der Fall. Der hat nicht so sehr geglaubt, dass die alle gemeinsame Interessen haben. Aber Leute wie Woodrow Wilson, Alfred Zimmern, das waren Denker, die tatsächlich dachten, es gibt eine grundsätzliche Harmonie der Interessen zwischen den Staaten und eigentlich zwischen den Bevölkerungen. Jedes Individuum strebt nach Frieden. Diese Individuen sind in Staaten zusammengefasst, aber im Grunde genommen streben die darum auch nach Frieden. Und was es braucht, ist eben eine geeignete internationale Organisation und dann wird sich dieses Interesse auch materialisieren lassen. Das Problem ist also eben, weil es keine übergeordnete Autorität international gibt, deswegen gibt es immer wieder Missverständnisse, deswegen kommt es zum Krieg. Das sollten Sie vielleicht auch noch wissen. Angell, das wissen die wenigsten, ich wusste es nämlich auch nicht, erhielt noch 1933 den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen um den Frieden. Und er wurde unter anderem von Bertrand Russell vorgeschlagen. Aber aus dieser intellektuellen Position, wenn Sie so wollen, kommen dann auch die Pläne für den Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg. Und der nimmt dann 1920 seine Arbeit in Genf auf. Der Völkerbund hatte nun die vorrangige Aufgabe, ein System kollektiver Sicherheit bereitzustellen. Und konkreter Ausdruck davon war, dass man bei einem kriegerischen Angriff auf einen Mitgliedstaat alle anderen Mitglieder des Völkerbundes verpflichtet waren, diesen zu unterstützen, das heißt die Aggression zu verhindern. Der Völkerbund konnte diesen hohen Zielen überhaupt nicht nachkommen. Das Grundproblem, viele sagen, der Geburtsfehler des Völkerbunds war, dass Wilson es schon nicht gelang, damals Woodrow Wilson war US-Präsident, hatte überhaupt die Pläne, eigentlich die ganze Blaupause für den Völkerbund vorgelegt. Ihm gelang es aber nicht, diesen durch den US-Kongress zu bekommen. Der US-Kongress hat den Völkerbund und den Beitritt der USA damit nie ratifiziert. Die USA blieben also von Anfang an aus dem Völkerbund heraus. Und das ist ja ein Problem, wie Sie wissen, das bis heute für die US-Außenpolitik gilt. Das heißt, bei vielen internationalen Verträgen fehlen bis heute die USA, weil die jeweiligen Präsidenten keine Chance haben, diese Verträge im US-Kongress durchzubekommen. Das andere Problem war aber auch, dass der Völkerbund einfach in vielen Krisen und Kriegen in der Zwischenkriegszeit schlicht übergangen wurde oder aber seine Sanktionen einfach nicht durchgesetzt wurden. Gleichzeitig fand der Völkerbund auch überhaupt keine geeigneten Mittel, um dem wiedererstarkenden Deutschen Reich und seinen zunehmend aggressiven Expansionsbestrebungen irgendwas entgegenzusetzen. Was tatsächlich passierte, das wissen Sie ja, war, dass außerhalb des Völkerbundes die sogenannte Appeasement-Politik einsetzte. Also sowohl Großbritannien, aber auch Frankreich eher versuchten sozusagen den deutschen Bestrebungen entgegenzukommen, ihm kleinere Angebote zu machen, zu sagen, gut, wenn ihr euch noch das nehmt, ist es auch okay, aber dann muss irgendwann Schluss sein. Und Sie wissen auch, dass dann das Deutsche Reich und Japan bereits 33 ausgetreten sind aus dem Völkerbund, Italien 39. Und damit war der Völkerbund gescheitert und die Welt bereitete sich eben erneut auf einen Krieg vor. Und vor dem Hintergrund dieses Versagens des Völkerbunds und der erfolglosen Appeasement-Politik gegenüber Hitler formuliert dann ein weiterer ganz berühmter früher Vertreter eine beißende Kritik am sogenannten Idealismus in seinem Buch The 20 Years Crisis. Und vor dem Hintergrund der Erfahrung mit dem anarchischen Staatensystem aus den vergangenen Jahrhunderten fordert er eben die Beachtung der Realitäten im internationalen System. Und er begründet mithin terminologisch die neue Zivilisation, den Realismus. Carr argumentiert, dass es zwischen unterschiedlich mächtigen Staaten keine Interessenharmonie geben kann, sondern dass das Interesse am Status quo, dass alles bleibt, wie es ist, und an der Veränderung des Status quo zwischen ihnen immer unterschiedlich ausfallen muss. Das heißt, wer nicht der Größte ist, will immer der Größte werden. Und darum sind Kriege eben nicht durch internationale Organisationen oder den Appell an moralische Werte und Prinzipien, sondern allein durch kluge Interessenpolitik und die Beachtung der Machtbalance im internationalen System zu verhindern. Was lustig dabei ist, ist, dass dieses Buch das erste Mal bereits 1939 erschienen ist, 1939. Und darin gab es eine lange Passage, in der Carr die Appeasement-Politik Großbritanniens gegenüber Hitler sehr gelobt hat und gesagt hat, sie müsse vorangetrieben werden. In der zweiten Auflage von 1946 fehlt diese Passage komplett. Aber zu moralischen Prinzipien. Carr sagt, moralische Prinzipien sind nie universell, sondern dahinter verstecken sich immer nur die Werte der Mächtigen. Das heißt, das ist eigentlich sind es Machtinteressen. Die kann man in die schönsten universellen Werte kleiden, aber eigentlich geht es um Macht. Es gibt keine universellen Moralvorstellungen. Und darum, sagt Carr und die Vertreter des Realismus, die ihm folgen werden, müssen wir die normativen Überzeugungen, die wir vielleicht halten, immer aus der Analyse und der praktischen internationalen Politik heraushalten. Es geht allein um die Dinge, wie sie wirklich sind. Und das heißt jetzt für Realisten aber nicht, dass man normative Erwägungen hintanstellt, wenn man über internationale Politik nachdenkt. Das ist ganz im Gegenteil. Das Plädoyer war eben ein Plädoyer vor dem Hintergrund eines normativen Interesses und der praktischen Relevanz von Frieden. Oder wie Hans Morgenthau, der Papst des Realismus, sagen sollte, "No study of politics and certainly no study of international politics in the mid-20th century can be disinterested in the sense that it is able to divorce knowledge from action and to pursue knowledge for its own sake." Also Politik steht, oder politische Wissenschaft steht im Dienste der Politik. Und für Realisten hieß das eben anzuerkennen, dass in einem anarchischen System souveräner Staaten Machterwerb, Erhalt und Zugewinn primäres Interesse jedes Staates sein müssen. Und dass deswegen allein die Austarierung unterschiedlicher Machtpole in eine immer sehr prekäre, also ganz schwierig zu haltende Balance durch kluge Staatsmänner Katastrophen wie den heraufziehenden Weltkrieg verhindern kann. Der Realismus verstand sich also in seiner Frühphase als Ideologiekritik, nämlich Kritik an der Ideologie der Idealisten, Kritik an der Idee universeller Werte. Dabei war eben auch sein Theorieverständnis ein ganz anderes, als es ihnen heute vielfach begegnet in ihrem Studium. Theorie stand völlig im Dienst der praktischen Politik. Sie hat primär handlungsleitend zu sein. Es ging darum, durch historische Gegebenheiten sich anzugucken und aus ihnen Muster zu erkennen und daraus zu lernen. Das nennen wir auch induktiv. Und nicht von theoretischen Prämissen deduktiv auf die Empirie zu schließen. Was hat das zu bedeuten? Ich habe da mal eine Folie gemacht. Unser erster Exkurs. Deduktion und Induktion. Das sind die prinzipiellen Wege, in der wir in der Wissenschaft zu unseren Schlussfolgerungen gelangen. Die Deduktion heißt Ableitung von Hypothesen über die Empirie aus theoretischen Prämissen. Induktion ist genau das Gegenteil. Ableitung von theoretischen Prämissen aus empirischen Mustern. Das heißt, das eine Mal sind Sie knietief in der Empirie, entdecken darin Muster und die abstrahieren Sie zu theoretischen Sätzen. Das andere Mal gehen Sie in die Theorie und leiten aus den Prämissen einer Theorie Hypothesen darüber ab, wie es in der Empirie sein sollte. Deduktion und Induktion. Frühe Realisten waren alles Induktivisten, die haben induktiv gearbeitet. Das heißt, hier war eben wichtig, was ist in der Geschichte passiert? Wie haben sich Staaten denn wirklich verhalten? Gucken wir uns doch mal an, was Preußen da und da gemacht hat. Können wir daraus etwas lernen? Aus der Geschichte lernen, das war sozusagen der Hauptsatz. Jetzt hatten Realisten aber auch durchaus unterschiedliche Vorstellungen, woher das alleinige Interesse am Machtstreben denn herrühren könnte. Und diese waren durchaus auch sehr unterschiedlichen Induktionen geschuldet. Man könnte sogar sagen, es waren keine Induktionen. Schauen wir uns das mal an. Morgenthau, the Pope, genau, wird immer der Papst des Realismus genannt. Er war der größte Vertreter. Für ihn lagen die Gründe in der Natur des Menschen. Und das ist eben schwierig zu sagen, woher hat er diese Induktion gewonnen. Der war für ihn